Und wir haben heute das Thema Miteinander nach außen gerichtet leben. Wir sind im Moment dabei, in verschiedenen Gruppen uns nochmal mit Schwerpunkten, Visionen, Zielen unserer Gemeinde zu beschäftigen. Und da ist einiges im Umbruch und wir merken auch, dass wir heute Gemeinde anders leben müssen als vor 20 Jahren. Unsere Gesellschaft hat sich so verändert und verändert sich so rasant, dass es anderes braucht. Und wir hatten am Mittwoch wieder wir machen jetzt ab und zu so kleine offene Leitungsteam-Treffen zu verschiedenen Themen. Bisher haben wir so gezielt eingeladen, wo wir dachten, das ist so das Thema von dem und dem und jenem und so. Und das war zum Thema eigentlich zu unserem Schwerpunkt fördern. Und dann ergab sich aber, dass wir wieder auf unsere Schwerpunkte kamen, nach außen gerichtet sein und miteinander leben. Und eine sagte dann, sie wünscht sich, dass Leute, die Gott nicht kennen, sich bei uns in unserer Kirche wohl und zu Hause fühlen und Jesus macht dann den Rest. Und das war so schlicht ausgedrückt und haben irgendwie gedacht, ja, genau, das wünschen wir uns. Wir wollen, ja, und damit haben sich auf einmal zwei Schwerpunkte, nämlich dieses nach außen gerichtet Leben und das Miteinander, verbunden in eins. Und wir kamen wieder zurück auf unser altes Motto, das tatsächlich immer wieder aktuell ist und aktuell bleibt. Wir hatten ja auch schon mal überlegt, wechseln wir das mal, ist es das noch, Gott begegnen, Leben teilen. Und wir haben gemerkt, ja genau, das ist es immer noch. Wir wünschen uns, dass wir und die Menschen, die hierher kommen, Gott begegnen und dass wir miteinander und auch mit denen, die dazukommen, ein Stück Leben teilen. Man könnte auch sagen, wir teilen unser Leben. Dazu darf jeder und jeder dazukommen und wir hoffen und beten, dass wir und die, die dazukommen, Gott begegnen. Es ist heute nicht mehr so wie zu meiner Generation, als ich jung war, da haben wir uns über die Wahrheit gestritten und diskutiert ohne Ende. Wir haben die Wahrheit gesucht, wir haben diskutiert, wir haben uns getroffen und geredet und geredet und geredet. Heute ist das nicht mehr so. Heute lässt man das stehen, jeder hat seine Wahrheit, aber da streitet man nicht mehr drüber. Und das ist auch dann nicht mehr so wichtig. Oder heute ist einfach der Stresspegel durch die Reizüberflutung und diese ganzen Medien und Globalisierung viel höher als früher. Ich kriege immer mit, wie viele Treffen und Veranstaltungen Familien haben. Als ich in der Schule war, gut, das ist jetzt wirklich schon lange her, gab es keine Schulfeste. Das gab es einfach nicht. Ich weiß nicht, wann das anfing. Heute macht jede Schule Schulfeste, jeder Kindergarten macht Kindergartenfeste, jeder Betrieb macht Betriebsfeste und das sind alles Termine. Und dann gab es vielleicht einen Elternabend im Schuljahr und da musste man auch nicht unbedingt hingehen. Ich weiß, meine Eltern sind da nicht immer hingegangen. Und heute gibt es, glaube ich, viel mehr. Und wenn man dann mehrere Kinder hat, dann muss man noch zu dem und zu dem und zu dem. Damals gab es einen Verdiener in der Familie. Der andere, meist die andere, hatte dann Zeit für Familie und Kinder. Gut, da kann man jetzt sehr unterschiedlicher Meinung drüber sein, ob das jetzt besser war oder nicht. Es geht auch gar nicht um besser oder nicht besser. Es geht einfach um dass es heute anders ist als damals. Und Burnout ist ja, vor 20 Jahren kannte das noch niemand. Da kannte man Depression, ja, die gab es immer, aber Burnout kannte man nicht. Es ist wie eine Modekrankheit. Also es ist natürlich jetzt doof ausgedrückt für die, die das mal hatten, weil es ist schrecklich, Aber es ist irgendwie, es ist in unserer Gesellschaft etwas, was schon, sind ja nicht nur Ältere, die das haben, das haben ja schon Jüngere. Es gibt ja schon 25-Jährige, die den Burnout haben, auch unter uns. Und das ist irgendwie erschreckend. Die Schnelligkeit ist einfach durch das Internet irre geworden, die Bürokratie bei Krankenschwestern und Krankenpflegern, heute muss alles dokumentiert werden und die sagen dann, ich habe eigentlich Krankenschwester gelernt, um mehr für die Menschen Zeit zu haben, jetzt sitze ich da im Büro und muss alles aufschreiben. Also die Bürokratie ist viel stärker geworden und so weiter. Und das ist alles eine Überbeanspruchung. Auch Gemeinde war irgendwie einfacher und wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Wir haben ja die Gemeinde begonnen. Da hatten wir noch kein Internet. Ich hatte noch eine elektrische Schreibmaschine. Gut, es gab schon welche mit Computern. Und ich bin zum Kopieren, als bei der Gemeindegründung, in die Tankstelle gegangen, habe kopiert und habe dann echte Briefe verschickt. So mit Porto und so und Briefkasten. Und das ging. Wir hatten unseren Terminkalender und keiner braucht eine Erinnerungsmail oder eine Erinnerungs-WhatsApp. Und heute macht man einen Termin aus, das ist sogar bei der ACK so und bei der ACK sind wir schon eher ältere, da machen wir einen Termin aus und wenn eine Woche vorher keine Erinnerungsmail kommt, fragen wir uns alle, ich auch, ob denn das Treffen ausfällt. Ist es doch verrückt. Ich schreibe auch bei jedem Treffen eine Erinnerungsmail, obwohl der Termin ja eigentlich feststeht. So eine Woche vorher. Predigertreffen. Natürlich, der Termin ist gesetzt. Beim letzten Treffen schreiben sich den alle in den Terminkalender. Und eine Woche vorher schreibe ich dann nochmal, übrigens erinnert ihr euch, da haben wir Predigertreffen. Es ist Wahnsinn. Aber gut, wir können das Rad nicht zurückdrehen und das will ich auch nicht. Ich liebe das Internet, ich liebe die E-Mails und ich liebe WhatsApp und ich finde das schön. Und ich möchte auch nicht sagen, die gute alte Zeit, so alt bin ich dann doch noch nicht, heute ist alles schlechter. Das ist ja nicht so, aber es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Auch wie wir als Gemeinde damit umgehen. Und jetzt finde ich etwas ganz erstaunlich. Dieses alte Wort hier drin, ich habe jetzt gerade mal so eine arabisch-deutsche Bibel mir geschnappt. Dieses alte Wort, obwohl die Zeit ja damals noch mal völlig anders war, die hatten weder Fernsehen noch Radio noch Telefon noch, die hatten noch nicht mal Funk oder Telegramm oder was man früher so alles hatte, die hatten keine Autos, die hatten nichts. Die hatten einen Esel, vielleicht die reichen ein Pferd oder ein Kamel. Und dann haben sie auch nicht alle schreiben können und so weiter. Und trotzdem, ich finde dieses Wort so aktuell.
Und die hatten Zeit.
Ja, die hatten Zeit. Aber die hatten ein hartes Leben. Also körperlich hart. Ich meine, die hatten kein fließend Wasser. Ich weiß es nicht, manche in den Städten, vielleicht schon die Römer, waren ja ganz gut mit den Wasserleitungen und so. Die waren ja richtig gut und die gab es ja damals schon, die Römer. Aber es war ein hartes Leben. Es gab keine Antibiotika, das heißt an einem Infekt mit Bakterien, das war schon oft lebensgefährlich. Geburten waren lebensgefährlich. Sind sie heute auch, aber anders. Da gab es keine hygienischen Sachen und so weiter. Das war jetzt schon auch schwierig. Aber was entdecken wir, wie die Ersten zum Glauben gekommen sind? Und das finde ich so aktuell. Apostelgeschichte 2. Für diejenigen, die da mitlesen, der Predigt, die ich denn schon gegeben habe, ich springe etwas und ich halte mich wenig ans Konzept. Nur für da hinten. Also, der Heilige Geist kam Und jeder hörte sie in der eigenen Muttersprache reden, obwohl sie das nicht gelernt hatten. Und genau. Und da waren dann Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und Libyen, Kyrene und Römer, sowohl Juden als auch Proselyten. Proselyten waren gläubig gewordene Juden, also aus dem Heidentum bekehrte Juden, Kreta und Araber. Wie hören wir sie von großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber und waren alle in Verlegenheit. Und einer sagte zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weins. Okay, es sind Leute aus der ganzen Welt da in unterschiedlichen Sprachen. Der Heilige Geist schenkt, dass sie in ihren Sprachen auf einmal das Wort Gottes verkünden und das einfache Galiläa, Arabisch und Lateinisch und Griechisch und sonst was alles sprechen. Und dann gehen sie zurück. Das sind ja alles Gäste, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen sind. Dann gehen sie nach Hause in ihre Gegenden. Und kurz danach, vielleicht schon 100 Jahre danach, gibt es in der ganzen römischen Welt Gemeinden. Überall. Und das sind nicht alles Gemeinden, die Paulus gegründet hat oder Petrus oder diese berühmten. Sondern es gab eine Gemeinde in Rom, längst bevor Paulus da war. Es gab eine Gemeinde in Damaskus. Das lesen wir, weil Paulus als noch Jude sie verfolgen will, die Christen in Damaskus. Wir lesen von einer Gemeinde in Lydda, wir lesen von einer Gemeinde in Jaffa, in Antiochien, Alexandrien, Cyrene, Libyen, Zypern. Und wir wissen nicht, durch wen diese Gemeinden gegründet wurden. Was kann man sich dabei denken? Ja, da waren doch so viele aus diesen Ländern an Pfingsten in Jerusalem, haben das Wort Gottes gehört, haben sich bekehrt und sind dann zurück in ihre Berufe. Und es waren ganz normale Menschen und die haben einfach in ihrem Umfeld von Freundschaft, Familie, Nachbarschaft, Berufen das Wort Gottes weitergegeben. Und haben Gemeinden gegründet. Und Gemeinden waren damals erstmal Hausgemeinden oder auch Treffen von Zweien oder Dreien, die diesem Gott folgen wollten. Und das ist jetzt so die erste Schiene, von wo ich denke, das ist total aktuell. Die meisten von euch verbringen mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz als zu Hause. Und wir verbringen alle mehr Zeit in unserem Umfeld zu Hause, in der Nachbarschaft, Familie und Arbeitsplatz, als hier im Gemeindezentrum. Ich reg mich immer ein bisschen drüber auf. Ich habe es aber fast aufgegeben zu sagen, manchmal sagen Leute, ja, wir gehen zur Gemeinde. Was meinen Sie damit? Wir gehen zum Gottesdienst. Aber wir gehen nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde ist doch in uns. Überall, wo wir sind, ist Gemeinde. Wenn ihr am Arbeitsplatz seid, ist die Gemeinde auch da, denn die ist in euch. Jesus ist in euch. In meiner Nachbarschaft ist Gemeinde, weil da bin ich und Jesus ist in mir. Und wenn wir hierher kommen, dann gehen wir zum Gottesdienst oder zum Gemeindezentrum, aber nicht zur Gemeinde. Ein Hauskreis ist Gemeinde. Ihr habt euch da getroffen im Hauskreis und habt Gemeindeleben erlebt. Und wenn es am Arbeitsplatz eine Gebetsgruppe gibt zum Beispiel, dann ist das Gemeinde. Auch wenn die Leute vielleicht aus verschiedenen Gemeinden kommen, weil am Arbeitsplatz, an einem Arbeitsplatz, vielleicht nicht zufällig mehr Vineyard-Leute arbeiten, sondern einer aus der evangelischen Kirche, einer aus der katholischen, einer aus der Baptisten und einer von uns. Aber das ist wunderbar. Und da wollte ich jetzt mal fragen, gibt es sowas? Hat jemand an seinem Arbeitsplatz irgendeine Form von Gemeinde. Die Barbara, erzähl doch mal. Ja, ich denke, es gibt aber nicht nur die Form eines Gebetskreises am Arbeitsplatz, es gibt auch andere Möglichkeiten am Arbeitsplatz, seinen Glauben zu leben. Und sicher wäre es unklug, den Leuten ständig zu sagen, dass sie vielleicht Rettung brauchen und dass sie in die Hölle kommen, wenn sie nicht glauben. Oder ihnen, weiß ich was, sie zu bequatschen. Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir es nicht tun. Reich Gottes ist anders. Jesus hat es auch anders gemacht. Jesus hat nicht die Leute bequatscht, sondern er hat, wenn sie Nöte hatten, hat er gebetet für sie, beziehungsweise ihnen gesagt, ist gut, du bist geheilt und so weiter. Und er hat ihnen Gutes getan. Super, vielen Dank. Das ist Gemeinde. Gemeinde, die nicht hier stattfindet, sondern die da stattfindet, wo ihr viel Zeit verbringt. Was ich ganz wichtig finde, und da habe ich selber auch schon Fehler gemacht, ich bin ja nicht so christlich sozialisiert und meine Eltern waren nicht so fromm. Und meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, ja, du denkst ja immer, wir glauben nicht richtig. Und das hat mich so erschreckt, weil das, was von mir rüberkam, war offensichtlich, dass sie glauben nicht richtig. Und das war ja das Gegenteil von dem, was ich ihnen sagen wollte. Ich wollte ihnen ja sagen, hey, da gibt es eine Liebe von Gott, da gibt es Vergebung, da gibt es Gnade, da gibt es ganz viel Gutes. Aber bei ihnen kam das irgendwie so rüber, wie die müssen irgendwas tun, weil sie ja nicht richtig sind. Und das hat mich so erschreckt. Und dann habe ich aufgehört mit sämtlichen, sag ich jetzt mal, Bekehrungsversuchen. Weil das war schon am Anfang so. Und habe einfach nichts mehr gesagt. Aber wenn eine Not da war, tatsächlich auch gefragt, darf ich beten? Und haben sie auch nie Nein gesagt. Also das irgendwie das Gute, was ja auch Jesus hat die Leute ja, die zu ihm kamen, nie gesagt, ihr glaubt nicht richtig. Nie. Der hat die Not gesehen und dann hat er sie geheilt oder befreit oder ihnen etwas Gutes gesagt. Und das ist Reich Gottes. Ja, das ist tatsächlich in der Apostelgeschichte das Elementare, wie Menschen zum Glauben kommen. Und warum sollen wir nicht auch sagen, Gemeinde findet da statt? Das ist doch Gemeinde in der Anna-Kirche in Düren, wo da gebetet wird mit den ganzen städtischen Angestellten. Oder das ist Gemeinde, wenn einer für den anderen betet. Das ist dort und das ist so wichtig. Das andere, da können wir mal eben den Text anbeamen für Folie 5. Da fange ich aber an. Ja, okay, ich lese mal den ganzen Text. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn, Jesus, zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist jetzt die Rede des Petrus an Pfingsten. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Ja, das ist einfach Gemeindeleben. Das, was ich vorhin am Anfang zitiert habe. Mein Wunsch ist, das hatte jemand gesagt am Mittwoch in diesem offenen Leitungsteam, dass Leute hierher kommen, auch Menschen, die Gott nicht kennen, und sich hier wohlfühlen und Gott macht den Rest. Sie waren zusammen, sie haben ihren Glauben gelebt und es war offen. Da konnte jeder gucken kommen, da konnte jeder teilhaben, da war jeder eingeladen. Und das hat sie dann so beeindruckt, die dazu kamen, dass sie auch dazugehören wollten, dass sie diesen Gott kennenlernen wollten und dass sie zu dieser Gemeinde dazugehören wollten. Dann haben sie sich taufen lassen, haben Gott kennengelernt und gehörten dazu. Und das wäre auch unser Traum, dass wir als Gemeinde dieses Miteinander leben, aber offen, alles offen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir, ich glaube, keine Veranstaltung mehr haben, die ganz geschlossen ist. Selbst unser Vineyard-Abend ist nicht mehr geschlossen, nur für Mitglieder. Unsere Seminare sind nicht geschlossen, unsere Freizeiten sind nicht geschlossen. Da kann man überall dazukommen, da kann man überall seine Freunde zu einladen. Und wir wollen heute Nachmittag dieses Sonntagsevent beginnen, wo wir einfach zusammen essen, zusammen spielen, zusammen eine gute Zeit haben. Und da kann man dazukommen und kann seine Freunde einladen und wir haben es gut und unsere Freunde haben es gut, weil es ist nicht anstrengend. Wir machen das zusammen. Und wir machen etwas Schönes, was uns alle erfreut und aufbaut, hoffentlich. Und wir hoffen, dass durch unser Miteinander, dadurch, dass wir einfach ganz normal leben, was wir glauben, dass Gott den Rest macht und dass es eine Ausstrahlung hat. Natürlich ist der Anspruch, dass unser Lebensstil dann so ist, dass er eine Ausstrahlung hat. Aber das heißt nicht, dass wir fehlerlos sein müssen, nur dass wir anders mit unseren Fehlern umgehen. Dass es Vergebung gibt, dass es eine gute Konfliktkultur gibt, dass wir gut übereinander und miteinander reden. Und ich glaube, das hat Ausstrahlung. Was werden Menschen bei uns entdecken? Sie werden entdecken, dass wir zusammen sind aus Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten und dass das geht. Die meisten von uns hätten nicht mit allen, die wir hier so zusammen sind, in einem normalen Leben zu tun, weil jeder ist in seiner Gruppe, in seinem Clan, in seiner sozialen Schicht. Hier haben wir miteinander zu tun. Das hat Ausstrahlung. Das war damals auch so. Was erleben Sie noch? Sie erleben, dass die Gott loben. Und ich glaube, wenn man viel lobt, auch wenn man Gott lobt, kann man auch nicht mehr so rummeckern. Und es ist ja schon erschreckend, wie auch in unserem Land so viel Hass im Moment geschieht. Durch die sozialen Medien, aber auch Gewalt. Ich finde das so, so, so erschreckend. Aber wir haben da etwas entgegenzusetzen. Das beginnt ja mit Gejammer und mit alles ist Mist und so weiter. Aber wir haben eine Möglichkeit, da was entgegenzusetzen. Das können wir. Das können wir als Gemeinde und das können wir als Einzelne und als Familien tun. Wir können dem etwas entgegensetzen. Diese Gemeinde in Jerusalem hat eine gute Ausstrahlung in der Stadt. Sie haben einen guten Ruf in der Stadt. Warum haben sie das? Weil sie so positiv sind. Weil die Menschen, die da hinkommen, sich offensichtlich verändern. So dass sie etwas Positives beitragen dieser Stadt, in dieser Stadt Jerusalem. Wir lesen ein paar Kapitel später, dass die Witwen gespeist werden. Da gibt es auch einen Konflikt in der Gemeinde, mit dem gehen sie aber recht gut um. Also es ist nicht so, dass das alles konfliktfrei ist, überhaupt nicht. Aber sie speisen Witwen. Das war damals auch nicht üblich. Das war auch ein Zeichen, sie kümmern sich um die sich sonst niemand kümmert. Ja, darum geht es, das wünschen wir uns. Zu wissen, also Gemeinde ist nicht nur hier, sondern sie ist überall da, wo wir sind. Eben auch an den Arbeitsplätzen, auch in den Nachbarschaften, auch da, eben da, wo wir sind, in den Familien. Und lass uns dieses Bewusstsein dafür bekommen und zu gucken, was heißt denn Reich Gottes jetzt in diesem Umfeld? Und das andere, lasst uns als Gemeinde wieder stressfreier Gemeinde leben. Und da einen gewissen Kontrapunkt auch setzen zu dem Stressigen. Feiern zum Beispiel ist etwas, was unglaublich gut tut. Und erstaunlicherweise lassen sich ganz viele Menschen zu unserer Passafeier einladen. Es gibt keine Veranstaltung in der Gemeinde, wo wir so viele Gäste haben wie bei unserer Passafeier. Und das finde ich ein Phänomen. Wieso ist das so? Wahrscheinlich auch, weil es gutes Essen gibt und weil es eine festliche Atmosphäre ist. Aber da kommt ganz viel Evangelium rüber. Vielleicht können wir Feste entdecken. Man kann da noch andere entdecken. Da können wir auch sehr viel von den Juden lernen. Die haben ganz viel gefeiert. Und diese Feste hatten immer einen geistlichen Inhalt. Und da kam immer Wort Gottes rüber in den Festen. Und das können wir auch. Passa werden wir wieder feiern in diesem Jahr. Vielleicht können wir auch Pfingsten mal auf eine andere Weise feiern. Oder auch Laubhüttenfest kann man auch feiern als Christ. Es gibt überall so christliche Liturgien für diese ganzen biblischen Feste. Mal gucken, wie wir da weitergehen. Aber einfach, ja, die Gemeinde ist wie ein Kontrapunkt, eine Kontrastgesellschaft in dieser Welt. Lasst uns ein bisschen innehalten und Gottes Geist den Raum geben, dass er wirken kann und uns aufmerksam machen kann auf das, was er jetzt für uns jeweils uns sagen wollte. Heiliger Geist, wirke du und zeig uns, sprich zu uns, was du uns sagen möchtest. Gib uns Hinweise und wirke du. Wirke du, was du wirken möchtest.